Jetzt läuft.
Also, das Thema heißt Pubertät, eine Zerreißprobe für die Eltern-Kind-Beziehung. Sie haben jetzt vorher gerade noch eingebracht, auch für die Partnerbeziehung. Das stimmt. Zu dem kommen wir dann vielleicht auch noch. Als einführende Gedanke sage ich, die Bindung zwischen Mutter und Kind, man fängt meistens an mit Mutter und Kind, denn das Kind ist ja im Bauch von der Mutter 9 Monate lang und nachher braucht die Mutter für die ganze Umsorgung, für die Milch etc. Wir sind ein Säugetier und das Kind überlebt nur, wenn es gesäugt werden kann. Auch jetzt mit der künstlichen Milch. Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die fängt sehr eng an. Also gerade nach der Geburt ist die sehr eng. Und sie tut sich langsam ein bisschen immer mehr lösen. Das heisst, die Kinder bekommen immer mehr Freiheit, mehr Eigenbestimmung. Sie geht also von eng zu immer lockerer. Und am Ende der Pubertät sollte eigentlich das Kind sich sogenannt ablösen. Aber die meisten von uns sind nicht ganz abgelöst von unseren Eltern. Wir tragen immer noch Relikte, immer noch Überbleibsel von dieser engen Bindung. Die ist dann einfach in unserem Kopf internalisiert. Das heisst, wir verhalten uns als erwachsene Personen immer noch so, wie es der Vater oder die Mutter gerne gehabt hätte. Also wir haben das internalisiert. Aber doch so prinzipiell kann man sagen, am Ende der Pubertät sollte die Ablösung passieren. Auch der Vater kann eine enge Beziehung zum Kind haben, eine enge Bindung. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit das Kind oder wie viel Qualitätszeit das Kind mit dem Vater verbracht hat. Und auch vom Vater muss sich das Kind am Ende der Pubertät loslösen. Die Bindung, die Beziehung zwischen Kind und Vater ist ein bisschen anders als zwischen Mutter und Kind. Und ich werde dann die Väter fragen, ich bin ja kein Vater, ich bin nur eine Mutter, nein, ich bin eine Mutter, zwar eine berufstätige Mutter, dass sie vielleicht etwas dazu beitragen, wie sie ihre Bindung zu den Kindern sehen und wie sie die Ablösung sehen. Also die Bindung ist etwas anders und auch die Ablösung ist etwas anders. Und vielleicht so als allgemeine Regel, aber es muss auch nicht immer stimmen, sagt man, die Mutter hat in der Regel unkonditionale Liebe zum Kind. Das heisst, sie ist sehr gewährend und alles wird akzeptiert. Sie muss das Kind immer unterstützen und alles entgegennehmen. Also, das ist so unsere Übermuttervorstellung. Der Vater hat häufig in der Haltung, du musst dich an gewisse Regeln halten und wenn das nicht, dann gibt es eine Strafe oder eine Reaktion. Also er fordert mehr vom Kind. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass die Mutter so streng ist und mehr die väterliche Seite vertritt und der Vater in der absolut Gewährende, wo man alles machen darf. Und das ist je nach Familie unterschiedlich. Also die Rollen sind nicht immer so klassisch verteilt, aber das sind 2 Rollen, die man herausholen kann. Das einfach als Vorbemerkung. Jetzt aber zu der Ablösung, und ich sage jetzt extra, man redet ja immer von der Ablösung vom Kind, von den Eltern. Man redet dann vom Nesthäkchen, das sich sogenannt nicht ablösen will. Und ich sage jetzt eher die Ablösung der Eltern vom Kind. Und ich gehe bewusst zuerst auf ihre Ablösung von ihren Kindern ein. Denn ich denke, wir Eltern haben oft riesige Probleme, unsere Kinder loszulassen. Also wir müssen uns ablösen von der Vorstellung vom Kind. Und ich fange bewusst mit dem an und nicht mit dem, was die Kinder machen. Das schauen wir nachher. Die Ablösung der Eltern vom Kind wird, wie gesagt, oft wenig thematisiert. Man schaut immer das Kind als Objekt an und uns selber erst in Reaktion auf das Kind. Aber ich denke, wir dürfen uns gerne als erstes anschauen. Es ist eine ganz wichtige psychische Entwicklungsphase, respektive ein Entwicklungsschritt von der elterlichen Psyche, also von der Eltern selber. Die Eltern bekommen auf einmal ganz plötzlich die Erkenntnis, manchmal braucht es ein bisschen länger, manchmal ist es eine schmerzliche Erkenntnis, dass sie auf einmal nicht mehr über die Macht, über das Kind verfügen. Auf einmal haben sie nichts mehr zu sagen. Das Kind sagt, du hast mir nichts mehr zu sagen. Das geht mich in den Füchten an. War ab. Teilkinder sagen auch, du bist gar nicht meine richtige Mutter. Also Teil entwickelt so Fantasien. du bist gar nicht meine Mutter, du bist gar nicht mein Vater, ich tue euch jetzt entthrone. Also die gehen so weit, dass sie die Fantasie haben, ich bin gar nicht das Kind von den Eltern. Und wenn es auch das Kind ist, aber wenn das Kind von der Persönlichkeit her nicht so gut passt zu den Erwartungen von den Eltern, dann tut es die Eltern auf einmal enteignen, enterben, entältern. Und das ist hart. Man hat doch so viel für das Kind gemacht und auf einmal hat man jetzt nichts mehr zu sagen. Das Kind hört viel mehr auf seine Peers, also auf seine Altersgruppe, auf seine Freunde, auf seine Gespänle. Und meine Tochter hat mir gesagt, du bist sowieso hinter einem Mond daheim, du kommst nicht raus, du bist altmodisch. Was stimmt? Wir sind von einer Generation von vorne dran. Also es lässt viel mehr auf die Freunde. Und dann kommen viele Eltern in den Konflikt, nein, in den Kampf rein. Ich will doch sagen, was geht und nicht deine Freunde. Und es gibt so Eltern, die dann im Kind verbieten, mit denen und diesen Freunden zu tun zu haben, weil die einen schlechten Einfluss auf es haben. Und dann passiert genau das Gegenteil. Das Kind geht noch mehr zu denen, wie ich bei den Eltern aus, übernachtet am fremden Ort etc. Also es entfremdet sich noch mehr. Also die Nabelschnur reißt durch die Einflussnahme in der ab. Die plötzliche Erkenntnis, dass man die Kontrolle über sein Kind verliert, dass man sich nicht mehr durchsetzen kann, dass es nicht folgt, dass man es nicht mehr beschützen kann. Also meistens sind wir von sehr guten Motiven beeinflusst. Wir haben eine sehr gute Motivation. Wir wollen nur das Beste für unsere Kinder. Da hat mir mal ein junger Bursch gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und wie viele Eltern sagen zu ihren Kindern, ich habe es ja nur gut gemeint mit dir. Ich meine nur das Beste für dich. Und das Kind sagt, du weißt überhaupt nicht, was ich brauche. Behalte das Zeug für dich. Ich will nichts von dem gut gemeint. Und das hat der junge Bursch gesagt. Die Eltern wollen das Kind auf den sicheren Weg führen, vom Bösen abhalten, beschützen vor allen möglichen Verletzungen. Er rennt sich den Kopf ein, das möchte ich doch nicht. Also man möchte immer noch die Flügel ausbreiten über das Kind. Und das geht einfach nicht. Und je nachdem, wie das Kind geartet ist, je mehr man die Flügel ausbreitet, umso mehr rebelliert es dagegen und es funktioniert überhaupt nicht. Das ist eine schmerzliche Erkenntnis, das ist über Nacht ein bisschen eine plötzliche Erkenntnis. Also manchmal braucht es bei den Eltern eine ganze Zeit, bis sie merkt, es geht einfach nicht mehr. Und sie probieren es immer wieder und es geht einfach nicht. Und ich muss dann an mich sagen, wissen Sie was? Im Notfall, wenn alles schief läuft, dann lieber gar nichts machen. Denn sonst macht man nur etwas falsch, agiert und ist in einer Aufregung drin, die dann gar nichts bringt. Und das vergleiche ich mit einem Gespräch, das ich mal gehört habe von zwei Piloten, wo ich angestanden bin in Zürich. Zum Flugzeug gehen, dann hat der eine Pilot zum anderen gesagt, im Zweifelsfall, wenn das Flugzeug in Turbulenzen hineinkommt, überlässt man das Steuer vom Flugzeug im Flugzeug selber. Und alle die, die Schleuderkurs gemacht haben, hat irgendjemand einen gemacht? Nein? Also die Schleuderkurs gemacht haben, auf mich, wenn man das Steuer so fest in der Hand hat und klar steuern will, stellt sich das Rädchen quer und es rutscht neben raus. Und man sagt, man setzt Steuer nur mit einem Finger halt, also ganz locker. Und das gilt zum Teil auch für die Teenager. Also in der Teenage-Phase entwickelt sie eine starke Emotionalität. Und Kinder, die einerweg sehr emotional sind, da kann es dann noch stärker werden. Und wenn man bei diesen Kindern das Steuer zu rigide, zu fest, zu hart in der Hand halten, dann übersteuert man und dann steuert sie über die Schiene. Raus, also über den Weg raus. Und das ist keine gute Sache. Und in solchen Momenten sage ich dann eben, lieber loslassen, gar nichts machen und mal überlegen, zurücksitzen und dann wieder schauen. Und da sagen mir dann die Eltern amis, aber das kann ich doch nicht, das darf ich doch nicht, dann steuert es gerade ins Unglück. Und ich sage, sie steuern miteinander mit dem Kind ins Unglück, wenn sie weiterhin so rigid, so stur festhalten am Steuer. Und darum vergleiche ich das mit dem Eis und mit den beiden Piloten, die gesagt haben, lieber das Steuer loslassen und das Flugzeug sich selber überlassen. Dann steuert es sich über die Aerodynamik und dann tut man nicht übersteuern. Das wäre so ein bisschen die Idee. Jetzt Eltern, die ängstlich sind, und schon selber ängstliche Eltern hatten, die nicht so viel Freiheit hatten, denen fällt es sehr schwer, das Kind loszulassen. Und die versuchen länger an dieser Kontrolle festzuhalten, immer wieder mit der Absicht, Schutz, im Kind Schutz zu geben. Also das Kind unter den schützenden Flügel zu behalten und den Rock zu behalten. Wenn sie das machen, und es ist, ich sage jetzt noch, ein temperamentsvolles Kind, dann verhindert die ängstlichen Eltern, die immer noch festhalten an dieser Kontrolle, verhindert sie Persönlichkeitsentwicklung. Das heisst, das Kind hat nicht genügend Freiraum, zum Ausprobieren, zum selber den Kopf anzuschlagen, die Nase anzuschlagen, ein bisschen umzugehen. Und dann kommt es nicht gut. Also, man stört durch das ängstliche Festhalten an der Entwicklung des Kindes, an der Kontrolle des Kindes während der Pubertät, stört man seine Persönlichkeitsentwicklung. Und von denen treffe ich natürlich dann in der Psychiatrie viele an. Und ich muss dann immer daran arbeiten, dass da ein bisschen mehr Luft gegeben wird, dass das Kind Verantwortung übernehmen kann. Wie gesagt, ist das Kind sehr eigenwillig, hat einen sogenannten Dickkopf, und ADHS-Kinder gehören oft zu dieser Sorte, dann rebelliert es so vehement gegen die Eltern, dass es irgendeiner sagt, ich habe genug, ich gehe weg. Früher sind sie dann noch ausgewandert nach Amerika, also mit 17, Buben und Mädchen. Zum Teil Mädchen miteinander als Freundinnen. Und haben dort einfach ein neues Leben angefangen. Heute wird das nicht mehr so viel gemacht, aber es gibt doch so Kinder, die sagen, du hast mir nichts mehr zu sagen, ich gehe jetzt. Sie gehen eine Freundschaft mit einer älteren Freundin, Mädchen, Buben tun sich eher zusammen mit irgendwelchen, weiß ich nicht was, mit einer Gang oder je nachdem nennt es Drogen. Auf jeden Fall, sie gehen einfach von der Kontrolle weg, also sie sprengen die Fesseln und hauen ab. Und das ist dann, da zerreisst das Band. Also wenn man es fest hat, dann gibt es Kinder, die dann das Band einfach abreißen. Wenn es ganz schlecht läuft, sagen die dann, ich will nicht mehr mit dir und ich sehe dich nicht mal mehr an der Beerdigung. Meistens läuft es nicht so schlimm, also man kann immer wieder einen Weg finden. Aber eigenwillige Kinder, die sprengen die Fesseln und die gehen weg. Die wollen keine Einschränkungen mehr und die tun sich dann selber durch die Welt durchs Leben schlagen. Wenn aber die Eltern sehr restriktiv sind und das Kind nicht ganz so mutig ist, nicht so ganz so abenteuerlustig, dann ordnet es sich zwar unter all dieser Kontrolle, bleibt brav daheim, macht vielleicht all diese Sachen, aber es rebelliert innerlich. Und im Augenblick, wenn ein Teenager innerlich rebelliert, dann gibt es immer mehr eine Gefühlsstauung. Und diese Gefühlsstauung, die kann dann ausbrechen in einer psychischen Krankheit. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also es macht auf eine Art eine innere Flucht. Es geht nicht aussen weg, nicht äußerlich, aber es macht eine innere Flucht. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Kommt es weder los, noch, also geht es weder weg, noch passt sich das Ganze an, dann kann es auch geben, dass dann die Kinder gegen das restriktive, ängstliche Verhalten ein Rebellionsverhalten an den Tag legen, das selbstzerstörerisch ist. Und Drogensucht ist ein selbstzerstörerisches Rebellionsverhalten. Also über Drogensucht tut man sich selber etwas an. Also man schädigt sich mit der Substanz. Das Kind weiss das nicht so recht oder will es auch nicht wissen. Es meint, es könne über Drogen konsumieren, sich besser distanzieren von Eltern, aber es schädigt sich selber. Auch Mackersucht ist eine Art und Weise, wie gegen die Eltern, häufig gegen die Mutter rebellieren, auf eine selbstschädigende Art. Und selbstschädigend rebellieren gegen die Eltern wollen wir natürlich nicht. Das ist wieder nicht so gut. Das ist nicht das, was wir wollen. In beiden Fällen, also wenn das Kind psychisch krank wird, Magersucht wäre auch eine psychische Krankheit. Schlussendlich sind eigentlich Alle psychischen Krankheiten schädigen einem selber, aber nicht bei allen ist ein Verhalten drin, wo das Kind selber etwas macht. Also Drogensucht und Magersucht, beim einen ist es etwas, was es nicht hat, und beim anderen ist es nicht, was es hat. Also es ist ein Verhaltensmuster dazwischen. Hingegen bei der reinen psychischen Krankheit, da läuft es einfach im Hirn ab, dass sie sich los, also ja, dass sie rebellieren gegen die Eltern. Eine ganz schlimme Art von Rebellieren gegen die Eltern. Eine definitive, irreversible Art ist der Selbstmord. Und wenn man dort genauer schaut und wenn man auch die Abschiedsbriefe zum Teil liest oder ja, ein bisschen analysiert, wenn man das System ein bisschen anschaut, dann ist das oft eine Verzweiflung. Also, sie können den Eltern nicht genügen mit dem, was sie machen. Die Eltern sind nicht zufrieden. Sie wollen aber auch nicht einfach sich unterordnen. Und dann ist die einzige Freiheit quasi, in den Tod hineinzugehen. Das ist natürlich sicher nicht das, was man will. Und es gibt heute eher mehr Teenager-Suizid und man hat Angst davor. Aber ich denke, die Verhinderung des Teenager-Suizid ist, anders mit dem Kind umzugehen. Und nicht noch mehr beschützen und noch mehr kontrollieren. Über das verhindert man sicher nicht. Meistens löst aber das aus. Je mehr Selbstzerstörung das Kind an den Tag legt, umso mehr wird kontrolliert. Und so gehen Eltern und Kind miteinander in eine Teufelsspirale. Also ein typisches Symptom, das man heute nicht davor hat, ist die Borderline, die sich selber schneidet. Das ist auch selbstverletzend. Also, die machen sich ganze Tätowierungen, also schneidet sich der Arm an, bis rauf, manchmal spät an. Und auch dort kommen dann die Eltern oft rein, ich muss kontrollieren, damit sie es nicht macht. Und das ist genau das Verkehrte. Je mehr man kontrolliert, umso mehr muss es sich dann selbst schädigen, um mehr loszukommen von dieser inneren emotionalen Turbulenz, von dieser Kontrolle der Eltern und das Wehren dagegen. Ich rede hier von zwei Instinkten, die gegeneinander kämpfen. Die Eltern haben einen Fürsorgeinstinkt und wollen das Kind beschützen. Und das Kind hat eigentlich einen Autonomieinstinkt, der sich loslösen will. Und die beiden Instinkte kämpfen wie gegeneinander. Und das ist manchmal ein verbissener Kampf, der wirklich tragisch ist. Und in dem Augenblick, wo natürlich professionelle, wo selbstschädigende Verhaltensweisen auftreten beim Teenager, ist es ganz wichtig, dass man sich dann professionelle Hilfe holt. Dann da ist einem so wie aus dem Ruder gelaufen, das Kind ist aus dem Ruder gelaufen und die eigenen Gefühle sind aus dem Ruder gelaufen. Dann kann dazu kommen, das haben Sie vorher erwähnt, wir kommen ja, Mann und Frau, Vater und Mutter, kommen aus verschiedenen Erziehungsmustern von zu Hause. Und dann fängt man an zu streiten, was wäre jetzt besser. Müsste ich noch strenger sein und noch restriktiver? Und dann kommt alles gut. Oder müsste ich lockerer sein und mehr laufen lassen? Und wenn dann die Eltern noch miteinander streiten, was die richtige Methode wäre in diesem Alter, dann ist es gar nicht mehr so gut. Dann hat das Kind überhaupt keine Führung mehr und keinen Halt mehr. Und dann macht es entweder, was es will, oder es sorgt sich dann um die Eltern und hat dann auch wieder nicht Platz für sich. Und die treffe ich natürlich auch an bei mir in der Praxis, wo die Kinder sich sehr um die Eltern gesorgt haben und genau aus dem Grund keine Energie mehr hatten, für ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Das wäre so ein Raster. Und jetzt gehe ich zur Ablösung vom Kind, von den Eltern. Also jetzt betrachte ich im Kind seine Seite. Ist das recht, wenn ich gerade weitergehe? Oder können Sie mir dann nachher Fragen stellen? Das pubertierende Kind, wie gesagt, ist gedrängt vom Autonomieinstinkt. Es gehorcht dem und von dort her muss es Regeln überschreiten, Regeln brechen, Grenzen überschreiten, Traditionen brechen, etc. etc. Stellt die neue Generation dar und es kann nicht nach dem alten System einfach so weiter funktionieren. Sonst wären wir heute noch bei den Höhlenbewohnern und hätten nichts entwickelt. Ich bringe dann auch immer das Beispiel, wenn man im Krieg aufgewachsen ist und gelernt hat oder erzogen worden ist von jemandem, der im Krieg war, dann hat man gelernt, den Teller auszuessen. Das ist unanständig, wenn man nicht ausisst. Wenn man dann in einer Zeit von einer Wohlstandsgesellschaft mit Überfluss an Essen ist, man bekommt so eine riesige Portion, und dann sollte man das alles ausessen, dann wird man so übergewichtig. Also die Regel, die im Krieg vielleicht sinnvoll war, oder nein, sicher sinnvoll war, ist in einer Zeit vom Überangebot nicht mehr sinnvoll. Also mit dem wollte ich nur zeigen, Regeln, die zur Zeit von unseren Vätern und Müttern, von den Grossmüttern, sehr angebracht sind, sind heute auf einmal nicht mehr. Und so hat mir dann meine Tochter auch gesagt, du bist altmodisch, du bist hinter dem Mund daheim. Ich habe gesagt, ja, da bin ich halt hinter dem Mund daheim, aber ich finde es trotzdem so. In dem Augenblick, wo das Kind dem Autonomieinstinkt folgt, da wird es frech, es widerspricht, es ist dreist, vielleicht flucht sogar. Und da ist es wichtig, im Augenblick, dass wenn sie so genannt schlecht von ihrem Kind behandelt werden, dass sie nicht an erster Stelle auf die Haltung gehen, aber ich brauche Respekt und so etwas sagt man nicht zur Mutter, also dass sie nicht auf Anstand gehen. Denn im Augenblick, wo sie nur auf Anstand gehen, unterbindet sie im Kind seine Emotionen, seine Gefühle und seine Authentizität, also ja, sein Wesen. Und das ist nicht gut. Das heisst nicht, dass ihr das Kind wegen dem eine ganz schlechte Erziehung bekommt. Aber während der Pubertät braucht es den Ablösungskonflikt. Und wenn sie im Ablösungskonflikt nur mit Moral und Höflichkeit und so benimmt man sich nicht, begegnet, dann lassen sie dem Kind nicht genügend Spielraum, um sich ein bisschen auszuprobieren. Also sie erdrücken dann quasi seine Eigenständigkeit, seine Unkoppeltheit, gerade mit «So machen wir es doch nicht, das dürfen wir nicht». Und das geht dann so weit, dass man quasi sagt, du darfst die wütigen Gefühle gar nicht haben, die gibt es gar nicht, die sind nicht berechtigt. Also bis hin zur Gefühlsunterdrückung. Dort kann auch Psychiatrie reinkommen mit Medikament, wo dann Gefühl sofort abdämpft und dann hält man alles schön aus. Und ist ganz ein braves Kind. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Es braucht eine Auseinandersetzung in der Pubertät. Und man sagt auch, das Kind muss sich können auseinandersetzen in der Pubertät, damit es erwachsen werden kann. Im Augenblick, wo sie schlecht behandelt werden, böse Sachen werden zu ihnen gesagt, es folgt nicht, etc., etc., wenn sie dann sofort Liebesentzug machen, also ich höre Väter, die sagen, das ist nicht mehr meine Tochter. Eine, die sich so benimmt, hätte ich nie dürfen bei meinem Vater. Die gibt es für mich gar nicht. Die ignorieren. Da sage ich, das dürfen wir eigentlich nicht. Da macht man Liebesentzug. Denn als freche Kind, das ungezogene Kind, braucht immer noch Rückhalt. Das heisst, man darf nicht einfach Beziehung wegnehmen. Und da gibt es jetzt dann wahrscheinlich Unterschied zwischen Vater und Mutter. Aber im Grunde genommen ist es wichtig, dass man nicht Beziehung abbricht, nur weil das Kind ein bisschen frech ist oder sich nicht genauso benimmt, wie man das gerne möchte. Die mich kennen, ich sage dann immer, die Kinder brauchen in der Pubertät Welpenschutz. Die Welpen sind die kleinen Hündchen, die dürfen die Mutter beißen. Sie macht das so, aber sie beißt sie nicht zurück auf die gleiche Art. Und ja, das ist Welpenschutz. Und Teenager sind Welpen. Und wenn man als Eltern, wenn das Kind einem frech behandelt, genau gleich zurück bös behandelt, vernichtend etwas sagt, eine vernichtende Kritik durchgibt, dann schadet man wieder der Persönlichkeitsentwicklung von dem Kind. Man muss wissen, wir sind erwachsen, wir haben schon unsere Persönlichkeit, wir dürfen nicht so anfällig sein, dass man mit gleicher Munition zurückschiessen, wie das Kind schiesst. Ist nicht immer so einfach. Und viele sagen dann, und häufig auch die Väter, ich höre es ein bisschen mehr von den Vätern, aber manchmal auch von den Müttern, sagen, also wenn der sich so benimmt, dann darf ich das auch. Und dann sage ich, nein, sie sind nicht gleich alt. Sie sind eigentlich stärker. Von ihnen erwarte ich etwas anderes. Sie müssen jetzt sagen, ujuhui, du hast mich jetzt ganz nett behandelt. Sie müssen auch nicht alles einfach toll finden. Sie dürfen schon sagen, das ist mir jetzt zu viel, das möchte ich nicht. Aber nicht, sie dürfen nicht mehr befehlen. Sie können nicht mehr sagen, so gehst du nicht mit mir um. Also alles Befehl. Aber ich komme noch zu dem. Also, Eltern müssen sich können ein bisschen überlegener verhalten, wenn es irgendwie geht. Sie dürfen auch mal ausrasten, das ist auch nicht so schlimm. Es dürfen ihnen auch Ausrutschen passieren. Aber einfach so von der Tendenz her, sollten sie ihren Kindern können Welpenschutz geben. Was auch nicht gut ist, wenn sie einfach alles machen lassen und ja, ist alles recht, sind die sogenannte völlig anti-autoritäre Erziehung. Das Kind muss immer den Weg selber finden. Das Kind sucht ein Gegenüber und es will sich auseinandersetzen mit dem Gegenüber. Und wenn man bei allen wilden Sachen mitmacht, also mit dem Kind geht Haschisch rauchen, geht Drogen kaufen, jetzt kann man es nicht mehr auf dem Platzspitz, aber sonst noch nicht mehr. Kann man es ja auch in Aargau, man muss wegen dem nicht nach Zürich reisen. Einfach bei allem mitmacht, bei allem nachgeht, also so eine Art Watte gegenüber ist, dann gibt es Kinder, die so lange ausprobieren müssen, bis sie an Grenzen stoßen. Wenn sie völlig grenzenlos sind, eine Gummiwand, also etwas ganz Weiches anbieten, dann fühlt sich das Kind nicht ernst genommen. Und Teil Jugendliche sagen dann auch, ich konnte alles machen, meine Eltern haben gar nicht reagiert. Dann war es völlig wurscht, was ich gemacht habe. Die sind gar nicht interessiert an mir. Also das wird dann interpretiert als mangelndes Interesse. Und von dort her ist es wichtig, dass sie nicht einfach ganz weit machen, auch nicht ganz eng, sondern sie haben einen gewissen Bereich, für den sie eintreten und sagen, das ist mein Bereich und an diesen Wertvorstellungen orientiere ich mich und das ist mir wichtig. Und innerhalb von diesen Freiräumen, nicht eine absolute Freiheit, sondern Freiräumen, innerhalb von diesen Freiräumen kann das Kind dann experimentieren und eigene Erfahrungen machen. Kinder brauchen in der Pubertät auch Herausforderungen, also sie wollen gefordert werden. Und wenn einem alles gleich ist und man gar nicht fordert, dann sind sie so wie nicht ausgelastet. Und dann ist immer wichtig herauszufinden, wie viel darf ich fordern, und das ist gut, und wann überfordere ich das Kind. Und wenn ich von meinem Kind natürlich etwas fordere, das ihm überhaupt nicht liegt, dann überfordere ich es schnell. Wenn ich gar nichts fordern von etwas, wo es eigentlich etwas leisten könnte, dann schade ich mir auch wieder. Und das ist auch noch schwierig, die Grenze zwischen Überforderung und Unterforderung, also da das Maß zu finden. Das gilt natürlich auch für die Schule. Heutzutage höre ich von vielen Eltern, dass sie eigentlich nur Wert legen auf die Performance, also die Leistung in der Schule. Und da wird immer gesagt, sonst findest du dann keine Lehrstelle und du bekommst nichts. Und da muss ich immer sagen, stopp. Wichtig ist, dass sie ihre Beziehung haben können. Und wenn die Leistungen halt jetzt nicht so gut sind, weil das Kind so beschäftigt ist mit seiner emotionalen Entwicklung, dann kann man das später noch nachholen. Und Gott sei Dank sind die Schulsysteme ein bisschen transparenter geworden. Es hat alle möglichen Passerellen. Rein intellektuell können die Jugendlichen alles Mögliche nachholen, auch noch zu einem späteren Zeitpunkt. Aber der Ablösungskonflikt, den können sie nachher nicht mehr so gut nachholen. Der ist irgendeinmal wird pathologisch oder schwierig. Also das Auseinandersetzen mit den Eltern ist am wichtigsten während der Pubertät. Die intellektuelle Leistung, die kann auch später noch nachgeholt werden. Es hat Kinder gegeben, die mit 17 dann, also Legastheniker, die mit 17 innerhalb von kurzer Zeit Lesen und Schreiben gelernt haben, während vorher das einfach nicht gegangen ist. Also da muss ich den Eltern immer sagen, nicht so viel Wert auf die intellektuelle Leistung, mehr Wert auf die Entwicklung legen. Also die Interaktion und die Entwicklung von der Persönlichkeit. Im Augenblick von der Pubertät, also jedes Kind bringt ganz spezifische Veranlagungen mit. Die tun sich im Laufe der Zeit mehr herausbilden. Manchmal sind die Veranlagungen, das Temperament, die Wesensart, ist uns sehr nah, entweder dem Vater oder der Mutter. Und manchmal ist das Kind auch ganz anders. Hat es irgendetwas geerbt von früheren Generationen? Und dann ist es ein bisschen schwieriger. Und solche Kinder, die sich sehr anders fühlen als seine Eltern, solche Kinder sagen dann eben, ihr seid gar nicht meine Eltern. Wahrscheinlich bin ich irgendwann reingeschneit. Und manchmal gibt es auch Kuckuckskinder. Das ist ja heutzutage, die wirklich hineingeschneit sind. Aber ja, von dem reden wir heute auch ein bisschen mehr. In der Pubertät ist es wichtig, dass sie nicht denken, ich kenne mein Kind, ich weiß, was gut ist für es, ich denke für es, ich handle für es. Also, dann tut man es wieder bevormunden und es kann seine eigene Persönlichkeit gar nicht entwickeln. Ich denke, in der Pubertät ist speziell wichtig, dass man auch beobachtet, dass man das Kind selber fragt, was möchtest du eigentlich? Und das erlebe ich dann auch immer wieder mit Berufsleuten, dass sie, dass wir immer wissen, was gut ist. Das ist ja auch von dem Carlos ist das gesagt worden, der das so viel kostet. Mein Leben lang haben andere gewusst, was für mich gut ist. Es hat mich so verrückt gemacht. Und um sich dann quasi erkennt, also nein, bemerkbar zu machen, schlägt man einfach alles zusammen. Verstehen wir jetzt endlich, dass ich nicht will, dass ihr mich bestimmt. Also ich denke, in der Pubertät ist es ganz, ganz wichtig, dass sie wirklich sich sagen, ich muss mein Kind neu kennenlernen. Das fängt an sich schon ein bisschen an, wenn das Kind geboren wird. Auf einmal hat man es gegenüber. Vorher hat man es im Bauch und ja, es geht alles mit einem. Und dann muss man es kennenlernen. Aber in der Pubertät ist noch mal wichtig, dass man sein Kind in seiner Persönlichkeit kennenlernt, dass man sich Mühe nimmt. Wer bist du eigentlich? Was willst du? Was sind deine Neigungen, deine Eignungen? Dass man es nicht nur zum Berufsberater schickt und der weiss es dann. Der weiss es meistens auch nicht. Sondern dass man auch selber das Kind aufmerksam beobachtet, sich mit ihm unterhaltet und seine Meinung ernst nimmt. Das kann man allenfalls auch machen, indem man das Kind zu anderen Sachen fragt. Also was findest du zu dem Politiker oder was findest du, weiß nicht was, zu dem Gebäude oder was findest du zu der Musik? Also dass man sich mit dem Kind über andere Sachen unterhaltet und seine Meinung ernst nimmt. Und nicht einfach die eigene Meinung im Kind aufdrückt. Also ich frage so jugendliche Patienten oft über irgendetwas anderes aus und anhand von dem sehe ich, wo eigentlich ihr Interesse liegt. Welches Buch liest ist, welcher Film findest du toll, welche Musik los ist. Und nicht einfach alles, was das Kind macht, ist sowieso blöd, primitiv, nicht so gut. Und eigentlich solltest du meine Werte übernehmen, dass man nicht die Haltung hat, sondern auch probiert, das Kind kennenzulernen. Auf der anderen Seite ist aber auch ganz wichtig, dass man auch seine eigene Haltung sagt. Mir ist das wichtig aus dem und dem Grund. Das sind meine Wertvorstellungen. Also, dass man sich zeigt. Und dass man nicht einfach von der Annahme ausgeht, das Kind weiss sowieso, was ich möchte. Ich muss es eigentlich gar nicht sagen. Es muss ausgesprochen werden. Das Kind darf nicht, und das erlebe ich natürlich häufig, nicht in die Wunschvorstellungen von den Eltern, so wie in ein Model, also wie in einen Teig, in ein, wie sagt man, Springerli-Form hineingedrückt werden, oder in eine Gutzli-Form, Kuchenform hineingedrückt werden, sondern man muss sich mit dem Kind auseinandersetzen, man darf seine Haltung haben, man muss aber auch das Kind wirklich kennenlernen, nach seinen Fähigkeiten suchen und nicht das wollen fördern, was man selber vielleicht nie hat dürfen, wo man nicht dazu ist und es muss jetzt einem verwirklichen. Das trifft sich auch sehr häufig an, dass Kinder unverwirklichte Wünsche der Eltern noch erfüllen. Die wichtigste Aufgabe in der Pubertät ist, und das habe ich vorher schon ein bisschen angetönt, oder eine der wichtigsten Aufgaben ist eben nicht einfach gut in der Schule zu sein, sondern mit den eigenen Emotionen zurechtzukommen. Und wie gesagt, temperamentvolle Kinder haben dann vielleicht extremere emotionale Ausschläge oder sie werden auf einmal mehr vernünftig. Und ganz ruhige Kinder werden auf einmal sehr emotional. Ich denke, in der Pubertät passiert eine ganz wichtige Entwicklung und das ist die emotionale Entwicklung. Und mit diesen eigenen Emotionen, die man benannt werden, mit denen muss das Kind lernen zurechtkommen. Und darum sage ich, in diesem Augenblick ist es nicht angebracht, dass man gerade wieder aufs Gute benehmen und der Anstand, die Höflichkeit und der Respekt zurückgeht, sondern dass man da dem ein bisschen ausagierenden Kind ein bisschen Welpenschutz gibt und daran glaubt, dass es nachher schon wieder zurückkommt zu dieser Wertvorstellung. Ich habe mal zu einer Mutter gesagt, sie mir nicht Angst haben. All die Wertvorstellungen, die sie ihrem Kind mitgegeben haben, die sie immer gelebt haben, die sind nicht verloren. Auch wenn sie jetzt ganz blöd tut. Sie werden sehen, in 5 Jahren, auf einmal sehen sie, ah, das hat ja viel mehr von mir mitgenommen, als ich gedacht habe. Und die Mutter hat gesagt, sie hätte mir das nicht geglaubt. 5 Jahre später ist sie zurück und hat gesagt, sie haben recht gehabt. Sie haben recht gehabt. Es war nicht verkatzt, was ich investiert habe. Mein Sohn hat all die Wertvorstellungen, die ich ihm vorgelebt habe und die ich gerne hätte wollen, dass er die auch übernimmt, lebt er jetzt. Und mehr als die anderen Kinder, die immer brav waren. Also es ist nie verkatzt, wenn sie ihre Sachen sagen. Glauben sie an sich, dass das Kind etwas von ihnen mitnimmt. Aber wenn sie es ihm nicht allzu fest mit dem Löffel reinfüttern, reindrücken, dann fördern sie eher die Rebellion fördern als die Übernahme von diesen Wertvorstellungen. Dann fördern sie nur die Abwehr fördern. Jetzt zum Schluss noch so ein paar Regeln. Wichtige Regeln für die Eltern in der Pubertätsphase ist, dass sie nicht mehr, das ist ein Lehrsatz von mir, dass sie dürfen nicht mehr erziehen. Sie dürfen nur noch Beziehung pflegen und sich auseinandersetzen. Das ist ein riesen Unterschied. Und darum, man kann nicht sagen, das will ich nie mehr sehen, das darfst du nicht machen, du musst jetzt Geschirr aufräumen, das ist alles ein Befehl. Das kann man mit einem Kleinen, vielleicht, auch nicht mit anderen. Die sind schon früh entwickelt heutzutage. Aber sie dürfen sagen, ich will, dass du dir Verantwortung übernimmst. Du lebst mit mir zusammen in diesem Haushalt und ich will, dass du aufräumst nach dem Kochen. Das ist mir wichtig. Und dann sagt sie, aber ich will nicht, aber ich will. Und ich bin da Hausherr. Also, sie müssen, oder Hausfrau. Sie müssen sich auseinandersetzen und wenn sie genügend stark und klar ihre Willensbekundigung machen, irgendwann setzen sie sich durch. Und das haben sie vorhin gesagt. Wenn man zu schnell aufgeht, also die rechnet nicht damit, wenn ich 2 Mal Nein sage, dann geht sie es auf und dann macht sie es selber. Und viele Hausfrauen machen es so. Ja, nein. Wenn sie etwas verlangt haben, dann das alles so stehen lassen. Und darum müssen sie es üben bei Sachen, wo sie auch stehen lassen können. Also sie können nicht Sachen verlangen, wo sie dann nicht mehr leben können, wenn das Kind das nicht macht. Dann rechnet damit, dass sie vor ihm weich werden und nachgehen und dann haben sie verpasst. Also Sachen verlangen, wo sie dann auch in dem Sinn können einfach sein. Und wenn sie wenn da der ganze Berg Teller steht, dann essen sie halt nur noch das Papierteller. Also sie müssen etwas herausfinden, wo sie am Kind vorbeikommen. Und dass sie in einer Verweigerungshaltung vorbeikommen. Wenn sie zu fest darauf angewiesen sind, dass sie ihnen folgt, sind sie verkauft. Dann meistens haben die Teenager mehr Energie, längere Ausdauer als mehr. Und dann sind wir verkauft. Also darum, ja, nicht zu viel verlangen, eher etwas, was sie durchsetzen können. Also sich mit dem Kind auseinandersetzen, sagen, ich will und nicht, du musst. Wenn es sich schlecht benimmt, im Augenblick, wo es da ausrastet und so, nichts machen, einfach beruhigen. Aber hinterher dürfen sie schon sagen, wir haben da und die Auseinandersetzung miteinander gehabt. Und dann sage ich mich dann fragen, was hat dich eigentlich so verrückt gemacht? Mit was habe ich dich verletzt? Was hat dich geärgert? Aha, ja, verstanden. Und dann, jetzt sage ich noch meine Seite, und dann darf man sagen, wenn du dich ärgerst über mich, dann möchte ich eigentlich, dass du mir das auf eine andere Art und Weise sagst. Dann, ja, man kann später nicht immer so. Und ist das eine Möglichkeit? Wie könntest du es noch machen? Also, dass man dann, wenn alles ruhig ist, dann kommt man auf Erziehung, Anstand, Höflichkeit und all diese Sachen. Aber nicht, wenn die Wellen hoch schlimm, dann geht es einen Weg nicht. Sie dürfen einen klaren Standpunkt, sie sollen einen klaren Standpunkt beziehen, ihre Wertvorstellungen sagen. Sie sollen das Kind aber nicht abwerten. Und in der juristischen Sprache sagt man dem Argumentum ad personam, also Angriff auf Persönlichkeit. In der Laiensprache sagt man einen Tiefschlag. Also, auch wenn sie noch so verzweifelt sind, sollten sie nicht einen Tiefschlag auf das Kind machen. Das heisst, etwas sagen, was seine Persönlichkeit angreift und zerstört. Wenn ich es vergleiche mit Schiessen, sie sollten nicht aufs Kind schiessen, du bist ja unmöglich, aus dir wird nie etwas, so findest du nie eine Frau, so kannst an keiner Stelle bleiben, weiss ich nicht was, sondern in die Luft schiessen. Sie dürfen sagen, wenn du dich so benimmst, das macht mich so verrückt, ich könnte an die Decke gehen, ich werde wahnsinnig. Also sie dürfen Emotionen zeigen, aber die nicht als Vermächtigungsinstrument verwenden gegen die Persönlichkeit des Kindes. Meistens geht man auf die Persönlichkeit los und das ist nicht angesagt. Ja, das mit dem «du darfst nicht» und «das geht nicht» und «das akzeptiere ich nicht». Nein, du darfst das nicht. Ich kann das nicht akzeptieren, das können Sie sagen. Und ich will das nicht. Und ich will so und so. Der Jasper Juhl, den zitiere ich immer, der sagt das schon beim kleinen Kind. Also, dass man soll sagen, ich will, dass jetzt du deine Hosen anlegst. Nicht, du musst jetzt die Hosen anlegen. Also eigentlich die Energie bei sich lassen. Bei den Teenagern ist das noch viel wichtiger. Wo es bei uns dann wieder kommt, bei uns Fachleuten, also Borderliner, Borderline-Persönlichkeitsstörung, das sind, es wird mehr bei Frauen diagnostiziert, ich sage von denen, das sind professionell Pubertierende. Und wenn die in ein System hineingehen, dann sagen Berufsleute immer, die spalten einen, das sind ganz böse. Und wenn man sagt, oh, da kommt jetzt eine Borderline-Patientin, dann sagen alle, oh, oh, wie schrecklich. Also alle haben Angst vor denen. Und ich sage, es gibt nur eine Regel bei den Borderline-Patienten, nicht erziehen. Nicht erziehen. Nur einen eigenen Standpunkt beziehen und sich nicht erpressen lassen, nicht Übergriffe auf sich machen lassen, aber nicht wollen erziehen. Und wir Berufsleute, speziell männliche Berufsleute, Ärzte, die haben dann oft riesige Mühe, denn die benennen sich blöd, machen alles mögliche falsch. Und dann fällt man in die Falle rein, dass man erziehen will. Dann hat man verloren. Und das Gleiche gilt natürlich für ihre Teenager, die noch ganz normale Teenager sind, noch nicht professionell pubertierende, einfach pubertierende. Also nicht erziehen, nur Beziehungspflege und auseinandersetzen. Standhaft sein. Sie dürfen dann mal weggehen, wenn es nicht zu viel wird. Aber nicht Beziehung auf längere Zeit abbrechen. Möglichst über Regeln funktionieren. Also das sehe ich manchmal bei den Müttern. Der hilft mir nie. Der sieht nicht, wenn es etwas zu tun gibt. Und sagt, das ist nicht seine Aufgabe zu sehen, wo da jetzt im Haushalt etwas zu machen ist. Die Mädchen machen das oft. Die gehen dann zur Hand. Buben, oh nein. Und wenn sie es machen, ist es eher ein schlechtes Zeichen. Denn dann sind sie zu sehr auf Mutter ausgerichtet. Oh, jede arme Mutter, und ich muss jetzt ihr helfen. Und dann ist wichtiger, die Mutter zufriedenstellen, als seinen eigenen Weg finden. Und von dort her sage ich, man muss Regeln aufstellen und jeder übernimmt etwas, man macht einen Plan. Und dann, wenn der seine Sache nicht gemacht hat, dann kann man nachschauen, ah, wer hat da die Sache nicht gemacht? Aha, du, also Plan, so. Dann muss man gar nicht sagen, du musst, du setzt, und warum hast du jetzt nicht und schon wieder nicht. Also im Augenblick, wo sie Regeln aufstellen, wo die ersichtlich sind für die ganze Familie, inklusive natürlich für das Kind, also für den Teenager, muss man nicht mehr so in ein Knick reden. Und in einem ständigen Knick sitzen und sagen, musst du, mach jetzt endlich. Man kann immer nur auf den Plan verweisen. Also von dort her wird das Ausführen von diesen Sachen kommt mehr im Bereich der Eigenverantwortung von dem Kind. Und die Motivation muss schlussendlich beim Jugendlichen sein und nicht mehr bei der Mutter. Bei den Hausaufgaben desgleichen. Aber wie viele verpassen den Moment, dass das Kind übernimmt? Sie sagen, ja, das kann es noch nicht, mit dem Taschengeld das Gleiche. Ich kann nicht einteilen, also gut, teile ich sie. Ich gebe jeden Tag 5 Franken aus, oder jede Woche. Und ich sage immer, nein, ist nicht gut. Für den Monat, einen Monatslohn, so wie es später ist. Und wenn es halt weg ist, dann gibt es nichts. Es gibt nur noch Brot und Wasser. Und vielleicht wird das Billett gekauft. Aber nicht immer da nachschürgen. Also Regeln, Hausregeln und Verantwortungsübernahme. Also der Jugendlichen Verantwortung übergeben. Ein pubertierendes Kind muss nicht mehr gehorchen, es muss kooperieren. Es muss lernen, kooperieren. Aber es kann nicht kooperieren, wenn es so lange befallen. Jetzt noch als Schlussbemerkung, und dann wollte ich Ihnen die Möglichkeit geben, zum, ja, das ist in Ordnung, um mir Fragen zu stellen. Man hat viele Machtkämpfe mit ihren mit den Pubertierenden, mit den Teenagern. Und man meint dann manchmal, man muss sich immer durchsetzen. Und manchmal verliert man aber auch. Dann ist man verrückt mit sich selber, dass man nicht sich durchsetzen kann. Man ist verrückt mit dem Kind. Jetzt hat das schon wieder gewonnen. Und da sage ich auch zu den Eltern, sind sie nicht traurig, wenn sie im Machtkampf ab und zu auch verlieren? Sind sie nicht allzu unglücklich? Sie müssen auch können verlieren. Eben, sie müssen ja können loslassen, damit die Beziehung nicht zerreißt. Und ich sage dann auch, wenn das Kind einmal gewinnen darf, dann haben sie etwas da für das Selbstwertgefühl des Kindes. Denn sie wollen zum Teil auch gewinnen und sie müssen auch dürfen ab und zu gewinnen. Und solange sie nicht mehr als 50% gewinnen, sind sie immer noch im guten Bereich. Was nicht heisst, dass sie einfach alles fahren lassen. Also, sie müssen sich trotzdem auseinandersetzen. Und da fragen mich dann oft Eltern, ja, ich stelle die und die Regeln auf und das Kind hält sich nicht dran. Was mache ich dann? Und dann sage ich, halt wieder anmahnen. Die Regeln ändern sich wegen dem nicht. Und das Kind muss auf eigene Verantwortung die Regeln brechen. Er hat dann sein schlechtes Gewissen, dass er Regeln gebrochen hat. Wenn sie einfach alle Regeln wegmachen, dann ist das nicht so gut. Und wenn sie da sich nicht auseinandersetzen mit dem Kind und es hat einfach nur eine freie Bahn, und da fehlt dann häufig der Vater, was dann passiert, dann kommt der Staat rein. Also dann machen die Kinder irgendetwas blöd in der Öffentlichkeit, dann kommt die Jugend rein und dann muss die als Vaterfigur einspringen. Manchmal setze ich sie auch ein, wenn der Vater, also wenn das Kind irgendetwas Verkehrtes macht, dann sage ich sogar, ja, sie dürfen zur Jugend gehen. Und dann kommt das Gesetz, der Staat kommt rein, und dann haben wir so wie einen gewissen Rahmen. Und die Jugendanwaltschaft, viele Eltern haben Angst, oh je, dann hat es im Strafregister hat's einen Eintrag. Aber was bei der Jugendanwaltschaft passiert, wird nicht ins Erwachsenenstrafregister reingenommen. Und die Jugendanwaltschaft hat viele Möglichkeiten. Es ist eigentlich eine Erziehungshilfe und Unterstützung. Und es geht nicht an erster Stelle um eine Strafe, sondern ja, um eine Begleitung. Quasi so ein Ersatz für eine Rahmenbedingung, die sonst der Vater bietet. Ja, das wären so meine Ausführungen. Und jetzt möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, um mir Fragen zu stellen, Ergänzungen anbringen. Und ja, dass wir noch weiter diskutieren können. Ist das in Ordnung? Wem darf ich das Wort geben?